Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Es hat mir gefehlt, wie immer, wenn ich dich länger nicht gehört habe.
Ich habe gerade geguckt, wir haben am 19.11. das letzte Mal geskypt. 19.11.2019, ja. Das letzte Gespräch auf Skype.
In Corona-Zeiten ist das einfach, geht's nicht anders.
So, du nimmst auf ohne Mikro, ohne alles, ohne Kopfhörer, du sprichst in dein iPad.
Das ist meine Ausrüstung.
Das ist professionelle Podcaster. Da hätten wir nie den Podcastpreis gewonnen.
Nie. Ja, schön, dass du das hier nochmal erwähnst. Never, so, never ever. Wie geht's dir Corona-mäßig? Bist du gesund?
Wir müssen erstmal sagen, es ist Dienstagabend, 21.07 Uhr. Vielleicht nicht ganz wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, weil wir nie wissen, ob dieser Podcast jemals noch erscheinen wird, weil wenn es bei uns irgendwie jemanden erwischt, dann ist, glaube ich, also jemand aus von den systemrelevanten Redakteuren, dann ist, glaube ich, dann ist vorbei, dass uns das irgendjemand hier abnimmt. Nee, ich bin gesund, ich schniefe nicht, ich huste nicht, ich arbeite jeden Tag, scheiße, viel. Ja, und bei dir?
Ja, danke, geht. So, kommen wir mal. So. Dieses gegenseitig Vorstellen brauchen wir ja nicht mehr zu machen. Ich glaube, was machen wir heute? Zwei Themen. Es ist ja, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir sind ja momentan so ein bisschen beidseitig eigentlich gar nicht so in der Aktualität aufgestellt. Du durch deinen kometenhaften Aufstieg innerhalb des Verlages. Ich, der auf Quarantänetour ist, aber auch nicht so wirklich im Büro und in der Aktualität. Aber ich glaube trotzdem zwei Sachen. Wir reden einerseits natürlich, wenn ich unser Vorgespräch richtig verstanden habe, über Feuerwehr, Polizei, gerade in Berlin in der Corona-Zeit. Und wir müssen natürlich über ein Thema reden, das sich da gerade aufbraut und wirklich zu einem, ja doch, kann man schon sagen, ohne Übertreibung, zu einem Orkan ausweitet. Unser alter Freund Flair. Da passiert momentan wirklich und auch gerade aktuell und auch heute wieder so viel, müssen wir drüber reden. Ist einfach Wahnsinn.
So heftig.
Ja, absolut. Und wie gesagt, ohne Übertreibung und auch ohne Häme, das nimmt jetzt gerade so ein Niveau oder so eine Dramatik an, wo man schon sagen muss, das ist schon enorm.
So, jetzt alle für alle Rap-Fans von Sicherheit für die Ohren, ihr könnt jetzt die nächsten 20 Minuten schon mal wegspulen.
Ja, oder wir fangen damit an.
Oder du, up to you, gerne. Mir ist egal. Ich hab meine Papierchen, die ich mir in dieser Woche zusammengetragen habe und noch so zwei, drei Hinweise von vielen, vielen Quellen. Ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir vielleicht tatsächlich dann mit Corona rausgehen. Mit den ganzen Lagepapieren, da würde ich gern einmal drüber sprechen, wie es eigentlich läuft bei den deutschen Behörden. Kommen jeden Tag irgendwelche Lagepapiere raus. Ich glaube, da würde ich gerne einmal mit dir Klarheit reinbringen. Aber wir kennen gerne über Frank Losensky.
Entschuldigung. Hast du getrunken?
Passt, ich bin kurz davor. über Flair, alias Herr Losensky reden. Ich möchte dich nur um eine Sache... Patrick, ja. Wir hatten mal einen, ja, ist egal. Ich möchte dich nur um eine Sache bitten. Bitte hab im Hinterkopf, dass wir eine Unterlassung bekommen haben. Ne? Es ist noch nicht allzu lange her. Da geht es um bestimmte Begriffe, die wir in dem Zusammenhang geäußert haben sollen. Und alles, was auch nur in diese Richtung geht, verstehst du, könnte uns unheimlich viel Geld kosten.
Ja, alles klar. Stinkefinger-Emoji und alles gut. Also, machst du kurz den Erklärer, die Vorgeschichte, oder?
Ich kenne sie ja nicht mal.
Okay, so kenne ich dich. Also, Hintergrund ist der, Flair hat wann war das? Ich glaube, letzte Woche, er hat ja vorgezogen, sein neues Album released. Auf diesem Album war ein Song, Mut, oder in diesem Song sind zwei Lines, für die er viel Kritik bekam in den Tagen nach dem Release. Und zwar geht es da um, ja, wie ihm unterstellt wurde, rassistische Lines. Es ist eine Art Diss gewesen gegen einen ehemaligen Partner, gegen einen ehemaligen Freund von ihm, Jalil, auch ebenfalls Rapper, den er dort als Slave, als Sklaven bezeichnet hat. Das Ganze, das Album kam raus und das hat dann wirklich so ein bisschen auch gedauert. Also es war jetzt nicht so, für die, die es nicht verfolgt haben, und ich erkläre auch gleich nochmal kurz, warum wir hier darüber reden, obwohl wir eben ja kein Musikportal oder Rapportal oder sonst irgendwas sind. Aber wie gesagt, in den ersten Tagen war das sehr, sehr ruhig. So, und irgendwann nahm das dann vor 3-4 Tagen wirklich eine ganz besondere Eigendynamik.
Sag mal, ist denn diese ganze Flair, Shark, Shapira, Frauen, Kopfgeld, ist denn das abgeschlossen gewesen durch das Hip-Hop-Gericht irgendwie? Ist die Nummer dann durch gewesen? Medial schon, ne? Medial irgendwie. Naja,
also
schon.
Klar,
medial. Körperverletzung, schon. RTL und so ist alles durch,
genau,
gewesen.
Also die,
ne? Man kommt da kaum noch hinterher.
Genau, durch in dem Sinne, also er war kurzzeitig, hatte man ihn festgenommen, er sollte in Untersuchungshaft. Der Haftrichter hat gesagt, nein, die Gründe reichen nicht, er ist dann wieder rausgekommen. Das ging ja da um den Vorfall mit dem RTL-Kameramann und dem Mitarbeiter bzw. Begleiter auf dem Kudamm hier. Mhm. Dann ist er rausgekommen. Wenige Tage später, ist dann das Album rausgekommen. Und jetzt reden wir halt wirklich über so eine Geschichte, und ich werde gleich darauf eingehen, warum. Das ist wirklich, also Polizei, LKA, Landeskriminalamt hier in Berlin, die sogenannte Rockerstreife, die in dem Bereich zuständig ist oder aktiv ist, die wirklich dieses Thema sehr, sehr ernst nimmt, Flair da ziemlich in Gefahr sieht. So, und jetzt besprechen wir mal kurz die Hintergründe. Ich hatte angefangen, wie gesagt, es ging um diese Line gegen Jalil, indem er, ja, man kann es so sagen, und ich würde es auch sagen, natürlich ist es, wenn ich in Bezug auf einen schwarzen Menschen das Wort Slave und Sklave benutze, ich kann es rumdiskutieren, wie ich will. Das ist definitiv eine rassistische Line gewesen, also für mich als Zuhörer auch. Wie gesagt, das hat dann ein paar Tage gedauert, und irgendwann kam dann eine Eigendynamik rein und kam eine Dynamik rein, die, glaube ich, auch niemand in der Art so vorhersehen konnte. Wenn wir dann uns heute anschauen oder Stand heute anschauen, es begann dann, dass eben Jalil sich natürlich dagegen gewehrt hat und das angeprangert hat. Bushido hat Manuelsen, ein Rapper aus NRW, der den Hells Angels nahesteht, der selber schwarze Hautfarbe ist, getaggt, der sich dann auch dazu geäußert hat. Bantu Nation, auch eine Rap-Gruppe aus NRW, die sich auch dazu geäußert hat. Also immer mehr Leute hatten sich dazu geäußert, aber Flair hat das, glaube ich, immer noch nicht so wirklich ernst genommen. So, und dann begann es, und da muss ich ja, das hat mich auch total überrascht, gestern, vorgestern, dann haben sich immer mehr Hells Angels in diese Diskussion, in diese Debatte eingemischt, die wirklich ziemlich, ja, harte Tweets bzw. Posts bei Instagram geschickt haben. Einer auch mit einer Waffe, der andere, ich glaube, da war so ein Songtitel unterlegt, ich werde erst mal in Ruhe haben, wenn ich deine Asche gesehen habe oder irgend sowas in der Art. Also wirklich massive Drohung. Und heute muss man dazu sagen, also wie du hast ja gesagt, heute Dienstag, 21 Uhr, mittlerweile 15, mit dem Höhepunkt heute Nachmittag gab es einen Livestream von eben diesem oder jenem Manuelsen, der mit Clubbrüdern oder mit Freunden der Hells Angels in einem offenbar Clubhaus in Belgien war. Und dann gab es diverse Ansagen an Flair. Und also ziemlich deutlich, ziemlich massiv und auch ziemlich klar, dass man ihn ficken werde, dass man ihn kriegen werde und zum 1:1. Und das war schon, da waren auch Leute dabei, das muss ich ehrlich sagen, also das, was mich am meisten überrascht hatte vorgestern, Timo Akbulut, Leute, die sich nicht so auskennen, oh, in der Szene, Timo Akbulut, Mitglied der Hells Angels, auch in NRW, der verurteilt wurde und viele Jahre in Haft saß, weil er einen Bandido erschossen hatte, Ashley damals, die Geschichte bundesweit bekannt, oder viele haben es in der Berichterstattung mitbekommen.
In Duisburg, ne?
Genau.
War so eine Nummer auch mit Eifersucht, glaube ich,
ne? Genau, Eifersucht. In der Verteidigungsstrategie sprach man dann von Notwehr. Das hat das Gericht nicht gesehen und nicht gehalten. Hat ihn dann, wie gesagt, zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Ist danach dann in die Türkei abgeschoben worden, lebt jetzt in der Türkei. Hat in der Türkei, wie man sein Profil bei Instagram auch sehr aufmerksam sehen kann oder verfolgen kann, auch engen Kontakt zu vielen Berliner Hells Angels, die ja in den letzten Jahren in die Türkei geflüchtet sind, also wirklich sehr viele.
Ich erinnere ganz kurz, ich erinnere mich an ein legendäres Interview mit Timo Akpoblut von Spiegel TV.
Genau, Kollege Klaas Meyerheuer, Grüße gehen raus, hat ihn im Knast mal besucht. Genau, da ging es natürlich auch nochmal um diese Geschichte und um diese Notwehrgeschichte und die Version, die er anzubieten hatte, beziehungsweise gesagt hatte. Ja, das war super, das war klasse.
Ich weiß, da hat er nicht damals lieber irgendwie so sinngemäß gesagt, lieber soll seine Mutter weinen als meine, irgendwie so in der Richtung war das. Das fand ich schon heftig, aber gut. Das waren ja auch bewegende Zeiten damals. Man muss mal sagen, das geschah alles während des großen Rockerkrieges, ne? Zwischen Hells Angels und Banditos war eh eine sehr aufgeladene Zeit damals. Genau. Und der ist jetzt in der Türkei und hat da wieder ein eigenes Charter? Ist er da irgendwie Chef oder?
Nein, also auf jeden Fall merkt man oder sieht man, dass er viele Unterstützung erfährt. Das ist ja etwas, worauf sich ja auch viele dann in diesem Milieu etwas auch dann einbilden, beziehungsweise dann ja auch zurücklehnen können nach so einer Tat, die ja dann schon auch im Club ja auch belohnt wird. Das sieht man da auch. Ihm scheint es sehr gut zu gehen. Er scheint da sehr, sehr gut zu leben mit seiner Frau. Und der hat sich auch dazu geäußert. Und der hatte dann auch gestern oder vorgestern auch via Instagram auch eine Ansage rausgeschickt an Flair, direkt an Flair und ihn da auch beleidigt und bedroht. Und das ist auch so etwas, also man kann da dann auch irgendwie teilweise ja vielleicht immer so ein bisschen drüber lächeln oder muss das vielleicht auch nicht immer so ernst nehmen, so diese Instagram-Story-Geschieße hin und her. Aber bei einem Timo Akpoblut, der ja jetzt eigentlich auch keine direkten Berührungspunkte zu Flair hat, der keine direkten Berührungspunkte zu dieser Musikszene hat, wenn der sich dann schon so äußert, dann weißt du, okay, das Ganze hat bei denen, also bei den Hells Angels, dann eben auch schon eine andere Bedeutung und eine andere Note. So, und das hat sich hinter den Kulissen offenbar. Flair hatte am Wochenende wurde ein Interview ausgestrahlt bei TV Straßensound. Das ist ein Kollegen, Journalisten, die sich halt im Rap-Bereich Interviews veröffentlichen auf YouTube, beziehungsweise Interviews führen in der Rap-Szene. Und da hat er ein Interview geführt und ist darauf angesprochen worden. Und ich muss ehrlich mal sagen, der Kollege wird uns nicht hören, aber Kollege Davut, der dieses Interview geführt hat, ich war wirklich sehr überrascht, weil wir auch hier oftmals ja schimpfen über die Kollegen aus diesem Genre, weil ich finde, dass sie eigentlich hauptsächlich nie kritische Fragen stellen oder fast nie kritische Fragen stellen. Der Kollege hat da an der Stelle bei Flair wirklich sehr nachgehakt und auch so nachgehakt, wie ich es wirklich selten gesehen habe in so einem Interview und hat ihn eben auch darauf angesprochen, auf diese Line und auf den Rassismusvorwurf. Und da hat sich halt Flair, er hat halt einfach völlig die Situation verkannt und auch die Situation verpasst und auch die Chance verpasst. Er hätte sich in dem Moment, weil er wirklich auch von seinem Interviewpartner eigentlich auch dahin geführt wurde, er hätte sich dafür für die Line entschuldigen können oder hätte sagen können, dass es ihm leid tut, wenn es auch falsch angekommen ist, wenigstens. Hätte er nicht völlig zu Kreuze kriechen müssen, aber wenigstens so dieses Gefühl oder diesen Anflug von Empathie hätte er vermitteln können. Er hat es nur schlimmer gemacht in dem Interview und hat auch nochmal bekräftigt und auch nochmal versucht zu bestärken, warum, wo ist das Problem bei dem Wort Sklave, Schwarze waren doch Sklaven. Und das hat halt hinter den Kulissen offenbar, was in den ersten ein, zwei Tagen, wie gesagt, die Öffentlichkeit nicht mitbekommen hat, dann wirklich so das Fass zum Überlaufen gebracht. Was ich noch erfahren habe, beziehungsweise mitbekommen habe, es hat dann natürlich in den letzten drei Tagen auch Versuche gegeben von Arafat Abu-Shaka, der ja mit Flair sehr, sehr viel Zeit verbringt und die beiden ja mittlerweile sehr eng befreundet sind, der dann offenbar versucht hat, bei den Hells Angels in NRW nochmal ein bisschen Einfluss zu nehmen und auch nochmal ein bisschen was zu schlichten bei diversen Telefonaten, aber ist da wohl auch abgeblitzt. Und dann gab es vorgestern auch von einem ehemaligen Kompagnon nochmal von Flair, der hat dann kurzzeitig auch so einen Diss-Track rausgehauen. Das ist jetzt alles nicht so relevant. Relevant wird es halt an der Stelle, und das habe ich gestern mitbekommen, dass das Landeskriminalamt hier in Berlin, also spätestens gestern, halt wirklich in voller Alarm war. Dass sie halt gesehen haben, beziehungsweise gemerkt haben, okay, wer sich da äußert, und deshalb ist es für uns eben auch relevant und deshalb auch diskutabel hier, finde ich, in diesem Podcast, dass es eben gestern auch dazu geführt hat, dass es Gefährdeansprachen gab für die Hells Angels in NRW, aber offenbar auch in Berlin, sozusagen so nach dem Motto, ey, wir haben das gesehen, lasst denen in Ruhe. Offenbar hat es auch Gefährdetenansprache gegeben bei Flair, also als potenziellem Opfer. Das ist ja auch so ein Thema, was dann jetzt immer wieder in den letzten Tagen Social Media diskutiert wurde, Flair unterstellt wurde. Er würde ja oder hätte ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach mit der Polizei kooperiert und würde mit den Beamten sprechen. Wir haben dazu mal einen Podcast gemacht. Ich habe dazu mehrere Artikel in der Vergangenheit geschrieben. Die Artikel sind alle empfangbar. Den Podcast mussten wir aufgrund eines Fehlers, den ich da gemacht habe, eines Formulierungsfehlers löschen. Ansonsten bleibe ich bei der Darstellung für alle diejenigen, die sich an den Podcast damals erinnern können. Das ist eine Wortklauberei gewesen, auf die sich Patrick Glosenski dann begeben hatte, um sozusagen uns zu verbieten, dass wir das wiederholen, was wir in dem Podcast damals gesagt haben. Ich muss das jetzt so ausdrücken, damit wir uns eben nicht wieder auf dieses Terrain begeben. Und die Beamten nehmen das halt wirklich sehr, sehr ernst. Also jetzt nicht irgendwie mit Spaß und Internet und Instagram und jeder, der die Live-Story vorhin bei Manuelsen auf dem Kanal gesehen hat, kann sich das irgendwie dann auch vorstellen. Wenn man eben weiß, wer die Jungs halt sind, die auch da gesprochen haben, unter anderem Twin, Rapper aus Frankfurt am Main, der recht bekannt ist, beziehungsweise auch Musik macht. Und da muss man ehrlich sagen, es ist so, es gibt eine Vorgeschichte zwischen Flair und den Hells Angels, eben 6 Jahre alt, glaube ich, knapp.
Ich erinnere mich an T-Shirts, an Auftritte von Flair in den 81er T-Shirts bei Stefan Raab.
Genau, es gibt da
Musikvideos, ne?
Ja, genau, es gibt jemanden, mit dem er sehr, sehr gut kann, der eben auch bei den Rot-Weißen ist, beziehungsweise ein enges Verhältnis zu den Rot-Weißen, den Hells Angels hat. Das war für eine Zeit lang war das ein bisschen so sein Ticket, auf dem er da fuhr, aber das ist halt, zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen so durch sein Leben, dass das halt auch nicht lange hält. Wie ich jetzt auch nochmal gehört habe, hier aus Berliner Hells Angels Kreisen, ist es eben so, dass man da noch eine Rechnung offen hat, weil man eben glaubt, dass Flair Mitglieder der Hells Angels vor 6 Jahren verraten hätte. Hintergrund war, dass es einen Vorfall gab vor der Wohnadresse von Flair. Da haben Mitglieder Hells Angels auf ihn gewartet. Er sollte offenbar eine Abreibung bekommen. Er dann den Tatort verlassen hat. Und genau, der Rest ist Geschichte. Für die Hells Angels heißt es, sei seitdem noch eine Rechnung offen und er hätte offenbar in den letzten Tagen auch da an diverse Mitglieder Nachrichten verschickt, die das Ganze befeuern würden. So, jetzt ist aber so, dass du halt wirklich eine Situation hast, die wirklich sehr, sehr ernst ist und auch da, ich will jetzt auch gar nicht so Kommentare hören, wie Pack verträgt sich oder sonst irgendwas, völliger Unsinn. Es ist ein Sachverhalt, der beim Landeskriminalamt liegt, der eben aufgrund der Personen sehr ernst genommen wird. Völlig unklar, wie das ausgeht. Personen, die posten Fotos mit Pistolen, mit Schusswaffen. Leute, von denen man auch weiß oder ihnen im Zweifel auch zutrauen würde, dass sie sie wahrscheinlich einsetzen würden. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Internet- oder Kinder-Rambos. Also bleibt definitiv spannend oder sollte man sehr aufmerksam verfolgen, wie sich das verhält. Möglicherweise wird ihm Polizeischutz angeboten seitens der Berliner Behörde. Wäre natürlich aufgrund der Vorgeschichte der letzten 2 Jahre zwischen Flair und Bushido nicht ganz
Geschmäckle.
Ja, Geschmäckle, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber hätte natürlich auch eine gewisse Eigennote, sage ich mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei Kapi, wir haben über den Fall mehrfach berichtet, als er bedroht wurde, ist Polizeischutz angeboten worden. Stand jetzt, mein Stand, ist es bei Flair noch nicht so weit, aber möglicherweise fehlt da nicht so viel. Und dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert.
Eine Sache hat mich überrascht, denn ich weiß nicht, ob ich das in der bei Manuelsen gesehen habe, aber irgendwie wurde ein Interview von TV Straßensound dann angeblich durch die Polizei unterbunden oder sollte nicht mehr stattfinden, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Das habe ich nicht verstanden. Hast du das mit?
Also es ist ein bisschen dubios, weil auf der Instagram-Seite von TV Straßensound gibt es zwei Stories dazu. Die eine, in der sie sagen, dass sie offenbar angesprochen wurden von Behörden. Sie führen es nicht näher aus, welche Behörden das waren, die sie darum offenbar gebeten haben, keine weiteren Interviews zu führen, um diesen Streit auch nicht weiter eskalieren zu lassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sowas gemacht hat. Was daraus gemacht wurde, sowohl von TV Straßensound als auch von anderen Leuten, ist natürlich völliger Unsinn, weil wir alle kennen das. Da geht es ja nicht um Zensur, es geht auch nicht darum, dass man irgendwas verbietet oder nicht irgendwas verbieten will oder Meinungsfreiheit unterdrücken will, sondern, wie gesagt, du wirst es auch kennen, ich kenne es, wenn man eben mit gewissen Leuten in Kontakt ist, dass man vielleicht eben auch wie in so einer Situation, die halt kurz vorm Eskalieren ist, vielleicht einfach mal einen Hinweis bekommt, ey Leute, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wäre cool, wenn ihr darauf verzichtet. Heißt aber nicht, dass ich darauf verzichten muss, natürlich. Das heißt, ich kann das ja auch machen.
Aber was war denn geplant? War Interview mit Manuelsen geplant dann, oder?
Naja, offenbar, also erstmal, es gab dann eine zweite Story, in der sie geschrieben haben, wir lassen uns von niemandem, also jetzt nicht Originalzitat, aber O-Ton ungefähr, wir lassen uns von keinem irgendwas vorschreiben, wir führen Interviews mit wem sie wollen. Mhm. Dachte ich, okay, alles klar. Und dann kam ja der Livestream mit Manuelsen und da war ja war es ja so erkennbar, dass ja offenbar entweder Manuelsen, mit Twin, mit wem auch immer, ich weiß es nicht, ein Interview geplant war und dieses Interview offenbar abgesagt wurde. Aber nochmal, auch jetzt gerade bei allen Verschwörungstheoretikern oder sonst irgendwas, da wird natürlich nichts verboten. So, also wenn man Eier hat, beziehungsweise auch wenn man natürlich das Ding durchziehen will und es gibt gar keinen Grund, es eigentlich auch nicht zu machen, weil es ist ja völlig egal, ob ich das Interview mit denen führe oder nicht, wenn das, was sie vorhin gemacht haben, live zu geben auf einem Kanal, bei Manuelsen, glaube ich, mit 400.000 Abonnenten, dann kann ich auch ein Interview geben, weißt du? Also dann ist auch völlig egal. Also du hast ja mittlerweile, hat ja jeder die Möglichkeit, der eine gewisse Reichweite hat, eben auch das, was er verbreiten will, auch selbst zu verbreiten. Dafür muss er eigentlich gar kein Interview führen. Deshalb, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, warum die Kollegen von TV Straßensound drauf verzichtet haben, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch aus anderen Gründen drauf verzichtet, weiß man nicht. Einige von denen haben ja auch ein ganz gutes Verhältnis zu Flair eigentlich, aber das ist jetzt nur Spekulation.
Ich habe dann gerade nochmal geguckt, wir hatten irgendwie vor ein paar Stunden über Manuelsen auch berichtet, fragwürdige Live-Show mit Rapper Manuelsen über Pädophile bei Oliver Pocher. Ich weiß gar nicht, hast du das geschrieben?
Habe ich nicht geschrieben, ich habe das gesehen.
Aber da steht auch gar keine Autorenzeile drüber.
Ja, ich glaube, das ist ja zusammengeschrieben. Also Oliver Pocher und seine Frau Amira Pocher machen ja seit einigen Tagen, ja, gehen sie ja ganz gerne mal live oder machen Videos, die sie veröffentlichen. Und einen Tag vor Manuelsen war ja auch Flair bei ihnen im Livestream.
Okay.
Und dann einen Tag später dann Manuelsen eben bei dem Thema Pädophilie. Und das hatte er auch auf seiner Seite, da würde ich gar nicht jetzt groß drauf eingehen. Er hat irgendwie jemanden gesucht, der offenbar pädophil ist oder pädophile Neigungen hat, hat den dann gefunden in Mülheim oder irgendwo in NRW da in der Gegend. Und da haben wir jetzt drüber berichtet. Aber nee, habe ich nichts mit zu tun.
Okay, auch nicht meine Baustelle. Okay, weit weg. Ja, also hat Flair jetzt wieder NRW-Verbot?
Ja, das wurde ihm vorhin ausgesprochen in dem
Video. Aber nicht von der Polizei?
Nein, natürlich nicht von der Polizei, aber von den Rot-Weißen. Er hatte das ja schon mal und musste daraufhin ja auch Konzerte absagen, beziehungsweise konnte die nicht durchführen damals in NRW. Ja, also nochmal, also es gibt wirklich immer diverse Ebenen, wenn wir auch über diese Internet-Schäkereien sprechen oder Auseinandersetzungen sprechen, aber das hier, und deshalb reden wir ja auch drüber, sobald es eben auch im Vorgang beim Landeskriminalamt wird, weil man eben eine gewisse oder auch wirklich potenzielle Gefährdung einschätzt, dann sprechen wir drüber, dann halten wir es auch für gesprächswürdig. Und in dem Fall muss ich einfach sagen, in den letzten Tagen, ich kann nicht verstehen, das ist so meine ganz persönliche Meinung, wenn du siehst, und es ist völlig egal, wer sich an dich wendet, aber wenn du siehst, dass du eigentlich, ja, du hast ein Album rausgebracht wie Flair und er hat viel positive Resonanz in den ersten Tagen bekommen und du siehst, dass es dann aber doch einige Menschen gibt, die sich offenbar an dieser Stelle oder an dieser Line oder an dieser Geschichte so ein bisschen auflehnen oder vielleicht auch es nicht mögen, sieht man einfach sein unfassbares Unvermögen und auch ein Stück weit die Beschränktheit, eben nicht darauf einzugehen und einfach auch vielleicht selbst reflektiert zu sein und zu sagen, ey Leute, ja, im Nachhinein bin ich vielleicht ein Stück zu weit gegangen. Und das löffelt er jetzt aus.
Ja, er hat wohl eine Möglichkeit nie, noch. Nie ruhig um ihn, nie ruhig um ihn.
Ja, aber es ist ja wie immer selbst verschuldet. Also das ist ja so der Punkt, den er ja, seitdem auch wir ja über ihn berichten, weil er sich sozusagen ja selber in die Öffentlichkeit gedrängt hat vor 2 Jahren. Das sind ja nicht wir gewesen, sondern er selber hat das ja durch ein paar ganz gute und clevere Moves hier auch gemacht, sich in die Öffentlichkeit zu spielen vor 2 Jahren, hätte es ja wirklich jetzt keine Sau interessiert. Aber es ist halt wirklich jetzt, ja, hat es halt ein Level erreicht, wo man halt sagen muss, wie gesagt, wäre gut, einfach Köpfchen einzuschalten und nachzudenken.
Eieiei. Okay. Bewegung. Wir behalten das im Auge.
Absolut.
Okay, schweres Thema. So, dann der Wechsel. Wie kommst du eigentlich klar? Ja, wie kommst du eigentlich klar so zur Zeit? Wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, die Kontrollen in Berlin. Leute werden angehalten, Gruppen werden angehalten. Bis jetzt.
Also ich finde, mittlerweile sind 2 Sachen für mich erkennbar. Ich finde, dass die Leute, also ich empfinde es so, außer im Supermarkt und vor allem außer ältere Leute, meine Erfahrung, die wirklich teilweise sehr ungestüm und auch teilweise wirklich sehr asozial sich verhalten, vor allem ältere, finde ich das ansonsten bewundernswert, wie wirklich, also gerade hier in Charlottenburg, also wie die Leute sich verhalten. Ich finde das großartig. Aber warte mal ganz kurz. Micky, kann ich dir helfen?
Ich mache aus, okay?
Genau. Danke. Nee. Ich komme gleich. Ja, wie ich sonst klarkomme, beschissen.
Ja, merkt man. Leute kommen in Räume rein, labern los, weißt du. Bei mir läuft
Kinder,
im Hintergrund.
Die abends einfach noch wach sind, die man nicht ins Bett bekommt, die alle völlig unausgeglichen sind. Ja, aber ich glaube, das geht ja den meisten so.
Ah ja. Ich hänge ja den ganzen Tag in dieser Redaktion ab morgens um 7 und darf irgendwie die Bundeslage Corona führen. Das ist einfach nur anstrengend, ne? Kann ich dir sagen. Aber der Vorteil ist, wenn man sich den ganzen Tag mit Corona beschäftigt, tatsächlich bekommt man auch irgendwann eine ganze Menge Papiere. Und das ist wirklich etwas, wo ich nach der letzten Sendung auch mal gefragt worden bin, was sind denn das für Lagebilder? Alles, die da überall entstehen. Also man muss sich das ja vorstellen, jede Behörde, nicht nur die Sicherheitsbehörden, schreiben zurzeit fast täglich an Lagebildern, wie stellt sich die Situation mit den Erkrankten dar, was ist zu beachten, wie geht die Zukunft weiter und, und. Wir waren beim letzten Mal ein wenig überfragt, was den Krisenstab bei der Berliner Polizei angeht, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Ich habe da eine Rückmeldung bekommen, vertraulich auch. Also das muss im Gegensatz zur Feuerwehr also wirklich eine absolute Chaosphase am Anfang gewesen sein, aber irgendwie hat sich das jetzt so langsam eingepegelt. Also am Anfang gab es ganz wenig Leute, eine kleine Kostenstelle. Es gab dafür aber dann, wie du dir vorstellen kannst, aus einer 25.000 Menschenbehörde. Jeder hat da eine Mail hingeschickt bei Fragen zu Corona und angerufen und das war alles relativ ungefiltert und offensichtlich das hat wohl Unmengen an Kraft gekostet, das abzuarbeiten. Und jetzt hat sich das wohl offensichtlich eingepegelt. Jetzt gibt es einen größeren Krisenstab. Man sitzt auch ein bisschen weiter auseinander. Am Anfang waren wohl alle noch sehr dicht nebeneinander. Jetzt alle immer noch im selben Gebäude, aber ein wenig getrennt voneinander. Und es gibt wohl verschiedene Säulen. Nämlich, es gibt irgendwie so eine zentrale Aufnahme, nennt man das offenbar, von Anfragen. Ja, und die steuert das dann in Richtung, was kann der Arbeitsschutz beantworten, wo geht es um Ausrüstung, wo geht es um Personal, wo geht es um Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so weiter. Also Presseanfragen nochmal koordinieren. Dazu gibt es wohl eine Interpol, gibt es nicht auf der Intrapol-Seite, also auf der internen Seite der Berliner Polizei, gibt es so ähnlich wie bei der BZ einen Live-Ticker. Der wird die ganze Zeit oben angezeigt mit allen Verlinkungen. Es gibt so eine FAQ-Seite. Und was wohl auffällig ist, dass die Führungskräfte tatsächlich aus dem höheren Dienst richtig lange da sind. Also die Leute, die Rückmeldung von den Menschen, die da auch noch zu tun haben, ist, dass selbst die Chefs also wirklich richtig ordentlich Überstunden schruppen und das Thema sehr, sehr ernst genommen wird.
Aber darf ich dir mal eine ganz dumme Frage stellen?
Ja.
Ich kam vorhin da drauf, als ich den Tweet von Jörg Radek gelesen habe. Jörg Radek, GdP,
genau.
Also Gewerkschaft der Polizei.
So, aber nicht in Berlin, sondern Bundesvorsitzender, ne?
Genau, stellvertretender Bundesvorsitzender der GdP.
Genau.
So, und der schrieb heute einen Tweet, und da muss ich ehrlich sagen, da kam ich auf etwas, was ich gerne auch kurz mit dir besprechen würde.
War das der mit den Mundschutzmasken für alle Polizisten? Nee.
Nee, er schrieb, Aber es ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil ich hier jetzt doch länger suche, als ich eigentlich gedacht habe. Egal, ich finde ihn nicht. Jedenfalls, also er schrieb ungefähr, ich gebe es jetzt wieder, den außerordentlichen Dank an alle Beamten da draußen und für die Arbeit, die jetzt bei der Polizei geleistet wird. Und ja, großartige Anerkennung. Und ich, ganz ehrlich, ich saß auf dem Balkon, habe geraucht, habe das gelesen und dachte mir und habe mich gefragt, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern weil ich es einfach nicht weiß und auch mir gar nicht vorstellen kann, was leistet die Polizei jetzt eigentlich gerade Außerordentliches? Also wo ist jetzt wirklich die, also wo ist gerade jetzt die besondere Leistung der Polizei?
Naja, also die rennen halt draußen rum, während wir in den Wohnungen bleiben können. Ne? Die rennen auch in Truppen draußen rum.
Ja, aber das war's?
Oh, willst du jetzt die Leistung der Polizei runterschrauben? Nee, oder?
Darum geht's gar nicht. Aber ich habe das auch in manch anderen Tweets dann in den letzten Tagen, ich habe dann, nachdem ich seinen gesehen habe, noch mal ein bisschen rumgeschaut. Also nochmal, wir sind uns doch alle einig, dass wir, ob wir Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte, alle möglichen Bereiche ja wirklich auch völlig zu Recht und außerordentlich honorieren. Ich nicht so ganz verstehe, warum, also die Polizei.
Ja, weil es ein Gewerkschaftsvorsitzender ist, Rossi. Und der sich bei seiner Truppe, bei seinem Klientel bedankt. Also ich meine, was erwartest du? Jetzt mal im Ernst. Also das ist doch, weißt du, das gehört doch dazu.
Ja, das gehört dazu, aber ich frage mich halt, nochmal, ich meine es ja gar nicht abwerten. Oder ich meine es.
Also unser Chef bedankt sich ja auch bei uns, dass wir in der Zeit drin sind und arbeiten und zusammenhalten, und die Chefs von den Supermärkten bedanken sich bei ihren Leuten, dann ist doch klar, dass der stellvertretende Bundesvorsitzende der GdP sich bei seinen Polizisten bedankt für diesen Einsatz in dieser Lage, die bestimmt auch nicht immer ganz leicht ist.
Nochmal, dass sich die Chefs aus den Bereichen bedanken, in denen es eben diese entsprechende nicht nur mehr Arbeit, sondern auch wirklich diesen riesigen, teilweise riesigen Aufwand, die auch gibt, finde ich ja völlig verständlich. Nur nochmal, ich möchte es einfach nur reinwerfen zur Diskussion und meine es ja nochmal gar nicht abwertend, aber wo liegt jetzt in der aktuellen Situation wirklich die Mehrarbeit oder das größere Aufkommen der Polizei?
Gar nicht größeres Aufkommen. Phase. Ja, gar nicht größeres Aufkommen. Ich glaube, das geht eher so in Richtung Gesundheitszustand. Ne? Wir alle wissen ja um die Ausrüstung der Polizei, dass die jetzt vielleicht nicht so megamäßig ist, dass vielleicht alle in Schutzanzügen vielleicht demnächst rumrennen oder mit Mundschützen, dass die wirklich in Gruppen auch, dass die mit mehreren Kollegen unterwegs sind, was natürlich die Ansteckungsgefahr erhöht und. Ich glaube, da kommen schon ein paar Argumente zusammen. Ich finde das okay. Ich finde, das kann man machen.
Ist ja ein Argument, aber weißt du, ist ja auch so dieses Thema Soli, also Soli untereinander, und man muss ja auch nicht sozusagen sich immer dann auch gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn es vielleicht auch mal eine Phase ist. Es gibt ja genug Phasen, in denen die Polizei ja wirklich so viel mehr Arbeit leistet, in denen sie ja nicht gewürdigt wird, dass ich mich aber einfach jetzt gefragt habe, was ist jetzt gerade die Situation, dass man explizit die Polizei erwähnen muss? Hat sich mir nicht erschlossen.
Ah, okay. Ja. Kritik angekommen, nicht bei mir, aber okay.
Das ist ja gar keine Kritik, sondern ist ja nochmal, ist ja einfach nur so ein Einwurf. Das ist mir einfach nur aufgefallen da. Null Kritik, ganz einfach nur so reingeworfen. Sag mal, Feuerwehr?
Feuerwehr ist, wie gesagt, für mich einer der, eine Behörde, gerade die Berliner Feuerwehr, die wirklich sehr, sehr schnell reagiert haben. Ich habe das im letzten Podcast auch schon mal gesagt. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Die haben relativ früh angefangen, darüber nachzudenken, wie die sich aufstellen, wie die sich auch dann aufstocken. Und jetzt habe ich hier meine letzte Lagefortschreibung. Jetzt muss man das auch mal sagen. Das Erste, was ich jetzt über die Polizei vorgetragen habe oder darüber berichtet habe, das ist mir jetzt so zugetragen worden. Jetzt gehen wir mal wirklich in die Lagebilder rein. Und ich habe hier, bekomme regelmäßig so eine Art interne Lagefortschreibung der Berliner Feuerwehr. Die bekommt da jeder Feuerwehrmann, die bekommt auch die Senatsinnenverwaltung und wahrscheinlich 60 andere Verteiler. Deswegen kann ich auch offen drüber reden, weil der Verteilerkreis derjenigen doch relativ groß ist. Das ist also gehört, also die werden nicht nur eine Handvoll von Menschen zugesandt, sondern die kriegen das alle. Die machen das gut. Das sind so regelmäßig Papiere, die haben es mittlerweile auf, lass mal gucken, so 10-12 Seiten geschafft. Und da ist tatsächlich alles drin. Es ist nur für den internen Dienstgebrauch, wie gesagt, für die Feuerwehrleute. Es gibt farblich unterlegt belegt, farblich markiert. Man muss sich das auch nicht jeden Tag alles durchlesen, sondern farblich markiert, was ist neu. Das wird dann gelb unterlegt. Da können die Feuerwehrleute dann relativ schnell drüber gucken, was ist jetzt, wie viele Feuerwehrleute befinden sich denn jetzt in Quarantäne, wer ist erkrankt, hier nochmal ganz genau, gibt auch einen Unterpunkt, 2.3, da geht es dann immer um die eigenen Kollegen und Mitarbeiter, dann steht da 9 Angehörige von welcher Wache sind erkrankt an Corona, Labor bestätigt. Dann geht es darum, wie viele sitzen in Quarantäne. Das sind gerade 149, 23 haben eine Dienst- und Arbeitsbefreiung, 78 in empfohlener Selbstisolation und so weiter. Dann geht es um ganz viele interne Abläufe, wie man mit Kranken umgeht, was man machen soll und endet dann unter Sonstiges. Und das finde ich ganz süß. Da stehen dann wirklich Sachen auch drin, die ich mir gerne durchlese. Hier in der Lagefortschreibung 30 zum Beispiel steht drin, in welchen Einkaufsmärkten Feuerwehrleute und Polizisten und Krankenschwestern, also die ganzen Systemrelevanten, einkaufen können in ihrer Nähe. Und dann gibt es zum Beispiel hier einen Hinweis auf eine Facebook-Gruppe, Pizza für Helden sammelt Spenden, um sich täglich, damit da kostenlose Pizzen an die Helden sozusagen ausgeliefert werden können. Und der Bergkönig fährt auch die Systemrelevanten kostenlos von Tür zu Tür. Und beide Angebote sind von der internen Revision für die Freiwillige und Berufsfeuerwehr freigegeben worden. Sowas finde ich ja immer ganz nett.
Finde ich super. Bergkönig, nochmal kurze Erklärung für doch einige Zuhörer außerhalb von Berlin. Es ist ein Fahrdienst, der sozusagen der BVG angehört, Berliner Verkehrsgesellschaft, und eigentlich sowas sein sollte wie, ja, wie nennt man das? Drive Now, nicht Drive Now, sondern nicht Drive Now. Wie nennen die sich diese Fahrdienste?
Uber und sowas?
Ja, genau, so eine Art Uber.
Also
so
genau, und von billiger. Das finde ich echt gut, weil zwischen 21 und 5 Uhr können alle das nutzen als Dankeschön für alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und naja, wie gesagt, das ist so ein klassisches Lagepapier, was die Berliner Feuerwehr jetzt jeden Tag rausgibt. So, dann letzte Woche auch noch besorgt, hier allerdings ein bisschen älter, da ist es mitunter nicht ganz so leicht ranzukommen, dass der Covid-19-Lagebericht Berlin, der des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Auch hier ganz, ganz viele Seiten, ganz, ganz viele Tabellen. Ich will ja gar nicht viel zu sagen. Ähnlich kommt also aus der Gesundheitsverwaltung, machen im Prinzip das Gelbe. Wie ist die Lage in Berlin? Ne? Absolute Fallzunahme. Sie sagen ein bisschen was über die Alters- und Geschlechterverteilung. Sie sagen, wo schlägt denn Corona gerade richtig heftig zu? Das ist hier in Berlin, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf. Wie viel Fälle davon sind hospitalisiert, das heißt, wie viel kommen ins Krankenhaus, wie ist das Geschlecht, wer ist verstorben, wer muss beatmet werden, woher kamen die Leute, aus welchen Ländern, wenn sie die es eingeschleppt haben sozusagen. Und so, es sind ziemlich detailliert, auch der wird natürlich den verschiedenen Verwaltungen vorgelegt, ist ewig lang, es gibt, wie gesagt, einen Haufen Tabellen, das ist schon ganz aufschlussreich. Ist natürlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber manche Karten sehe ich auch, finden sich dann doch auch bei uns in der Berichterstattung wieder. Von daher interessant, ja, aber okay, aber die machen es offensichtlich auch jeden Tag.
Aber vielleicht können wir das ja nochmal für die nächsten ein, zwei Wochen mal so als Ansatz nehmen. Es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie sich das tägliche Arbeiten gerade bei der Polizei verändert hat, wie sich das also wirklich in den Einsatzzeiten, in der Art der Einsätze wieder gespiegelt hat bisher in der Corona-Zeit. Ich glaube, da werden sich ja mit Sicherheit einige Dinge verändert haben. Vielleicht können wir das ja mal als Ansatz nehmen oder mal versuchen. Ich werde es auf jeden Fall aus eigenem Interesse, weil das Leben so, wie es ist, sich ja komplett verändert hat, das Stadtbild sich verändert hat, also wird sich ja auch die Arbeit der Polizei verändert haben.
Und vielleicht können wir geht so. Wir hatten heute, ich hatte organisiert zum Weltsicherheitsgipfel. Thilo Kablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, der war heute im Gespräch mit unserem Chef Julian Reichelt und der hat ihn genau zu dieser Lage befragt. Was hat sich denn in Berlin verändert? Gibt es jetzt mehr Blitzeinbrüche, wie das zum Beispiel in Hamburg der Fall ist, werden Taxifahrer verstärkt überfallen, wie das der Kollege aus NRW berichtet hat? Warum räumen denn die Läden, die ganzen Läden auf den Nobelstraßen bundesweit hier in Berlin auf dem Kudamm alle ihre Auslagen aus und? Wie läuft es bei den Großfamilien? Ist ein kleiner Tipp, könnt ihr euch angucken. Einmal googeln Thibaut Kabitz und dann findet ihr das wahrscheinlich bei uns. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist ja, was Herr Kablet sagt, ist ja sozusagen offiziell. Wir haben ja dann nochmal andere Zugänge und das finde ich auch, ist ein spannendes Thema, da nochmal dran zu bleiben. Zwei Sachen würde ich dir tatsächlich aber gerne noch erklären oder einmal nochmal vorstellen, weil das mich in der vergangenen Woche tatsächlich sehr bewegt hat, auch beim Lesen. Ich will dich gar nicht so lange langweilen mit irgendwelchen Papieren, aber es gab einmal das auch eine vertrauliche Unterlage vom Institut für Katastrophenmedizin. Die sitzen in Baden-Württemberg und zwar waren da offensichtlich welche in Straßburg und haben sich da mal angeguckt, wie die arbeiten. Und im Prinzip ist es einfach eine große Katastrophe, einfach, kann ich ja sagen. Die haben das so zusammengestellt, haben genau aufgeschrieben, dass dort jede Stunde ein beatmungspflichtiger Patient reinkommt, also im Universitätsklinikum in Straßburg, dass auch wie das bei denen läuft einfach, ne? Also solche Sachen wie so nach invasiven Maßnahmen, also der Intubation oder so, darf das Zimmer 3 Stunden nicht betreten werden, bis sich alle Aerosoltröpfchen am Boden gesammelt haben. Eine Pflegekraft verbleibt mit FFP3, das sind also die wirklich schützen im Zimmer und kommuniziert schriftlich mittels Zettel und Stift über die Glasscheibe mit dem Kollegen vor dem Zimmer. Dann muss alles in so eine Chloridlösung getaucht werden und es ist einfach, boah, die Beatmungsgeräte, die dann nicht funktionieren, zu wenig sind, dass es ganz viele Infektionen gibt, vor allem durch Pilze, aber auch bakterielle Superinfektionen, was so typische Vorerkrankungen von beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten sind, Asthma, Pneumobie, Diabetes, Adipositas, also Übergewicht, Bluthochdruck und so weiter. Und wie man tatsächlich was mir nahe ging, war dieser eine Stichpunkt, seit 21.03.2020 Patienten über 80 Jahre, keine Intubation, Beatmung mehr, stattdessen Sterbebegleitung durch Opiate und Schlafmittel. Zusammen mit der Ethikkommission da offensichtlich, die in diese Krise mit einberufen wurde, abgestimmt. Das ist schon heftig. Und die Beatmungsdauer auch von den, ich sag mal jetzt normalen Liegenden da im Krankenhaus, ist derzeit 14 bis 21 Tage.
Ja, Wahnsinn.
So, ich wirklich
glaube,
das. War
diese Berichterstattung, ich glaube, das ging ja jetzt in diese Richtung, was du gerade beschrieben hast. Gab es ja auch Erlebnisberichte von deutschen Ärzten, die dorthin gefahren sind, sich das angeschaut haben. Und gerade, was du gesagt hast, also auch diese Entscheidung dann bezüglich des Alters. Ja, Wahnsinn.
Das ging ja. Innenministerium Baden-Württemberg und Sozialministerium Baden-Württemberg und der SARS-CoV-2-Führungsstab. Also wie gesagt, dieses Papier hat mich ein bisschen, also das war schon heftig. Gibt da noch zwei andere, vielleicht eine Sache. Wir hatten beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Es gab eine ganz gute Unterlage, die mir letzte Woche zugespielt wurde, und zwar von allen Diensten, dem Bundesamt für Sicherheitstechnik in der Informationstechnik, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst. Und die haben mal geguckt, wie sieht es eigentlich um unsere Wirtschaft, also wie sieht es eigentlich weltweit gerade so wirtschaftsmäßig aus. Das Ganze heißt irgendwie Sonderbericht Wirtschaftsschutz und wird natürlich allen Entscheidungsträgern wahrscheinlich allen wichtigen Entscheidungsträgern in dieser Republik hingelegt. Und tatsächlich die ersten wichtigen Punkte betrafen in dieser Covid-19-Krise China. Und zwar gibt es wohl erste Hinweise auf Lieferengpässe bei Medikamenten, weil in China natürlich nicht mehr so, also diese Grundchemikalien nicht mehr natürlich so produziert werden wie vor der Krise. Indien, die das weiterverarbeiten, da passiert auch nichts mehr. Deswegen schreiben die jetzt, mittelfristig wird sich wahrscheinlich eine Preissteigerung bei bestimmten Medikamenten auch in Europa niederschlagen. Betroffen sind primär Antibiotika, fiebersenkende und schmerzstillende Mittel, HIV-Präparate sowie Herz-Kreislauf-Medikamente. Auch der momentan hohe Eigenbedarf Chinas wirkt als zusätzlicher Preistreiber. Das, ja, klar, ich meine, liegt auf der Hand, ne? Aber dann denkst du dir auch, weißt du selber, die Fiebersäfte, die wir als Väter wahrscheinlich ab und zu dann doch mal verabreichen, wenn da die Preise nach oben schnellen, na, obwohl, ne? Dann gibt es irgendwie noch einen Hinweis, dass der Coronavirus illegalen Medikamentenhandel befeuert, und zwar auch eben in China und die glauben ihren offensichtlich laut Bundesnachrichtendienst nicht mehr ihren eigenen Medien, sondern sind zum Teil übergegangen, sich selbst zum Medikamente zu verabreichen, auch wenn die Wirksamkeit überhaupt keine Rolle spielt. Und jetzt geht es vor allem darum, es hätte sich wohl rumgesprochen, dass solche HIV-Medikamente, kannte die nicht, Lopinavir und Ritonavir, dass die irgendwie angeblich auch gegen Corona helfen sollen. Und da hätte sich wohl mittlerweile ein riesen Schwarzmarkt dazu gebildet, von Leuten, die das unbedingt haben wollen und schlucken wollen, ja.
Ich glaube, auch in Spanien hatte ich Berichterstattung gesehen, dass der Markt dafür, für diese Medikamente, glaube ich, auch sehr groß ist. Selbst Trump hatte sich ja mal vor einigen Tagen in einer seiner legendären PKs ja auch dazu geäußert, dass es da zwei Substanzen gäbe, beziehungsweise Wirkstoffe gäbe, bei denen er sehr positiv gestimmt sei, dass sie hilfreich sein könnten. Kurz darauf hast du auch schon gemerkt, dass dann gewarnt wurde, weil weltweit dann teilweise die Nachfrage auch dann emporstieß, weil es sozusagen einfach so rausgeballert wurde, obwohl es eben natürlich keine belastbaren Ergebnisse dazu gab. Deshalb verständlich beziehungsweise nachvollziehbar, dass es sich so entwickelt hat, aber finde ich super spannend.
Aber da sieht man mal, sorry.
Nee, du.
Nee, aber da sieht man, wie sehr auch wirklich alle Behörden damit zu tun haben einfach. Weißt du, also das ist, ich glaube, manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, sowas hat jetzt eigentlich der Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt mit Corona zu tun. Aber natürlich tragen die auch zusammen, ne, und müssen vorlegen, Entscheidungsträgern.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, was Behördenglauben angeht, ist es durch diese Krise, durch Corona, jedenfalls bei mir doch massiv eingeschränkt, aber.
Ich will dir noch mal eine Sache vielleicht berichten, die ich heute bekommen habe, nämlich auch eine Unterlage aus dem, frag mich nicht, aus einem Bundesministerium. Ich sage jetzt tatsächlich.
Was ist denn mit dir los? Du kriegst ja hier Unterlagen ohne Ende. Da bist du einmal hochgejatzt
in deiner
Karriere.
Absolut.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich bin selber erstaunt über mich, weiß auch gar nicht, wie ich manchmal, aber das ist, du kennst das vielleicht, wenn du sonst immer nur lokal spielst, ja, und plötzlich spielst du bunt, hast du gleich einen ganz anderen Zugang zu ganz anderen Leuten. Es ist verrückt. Aber tatsächlich, aber hör dir das mal an, weil auch das, und das ist jetzt das Letzte, womit ich dich langweilen will, auch hier wirklich ein Papier aus einer nicht ganz unwesentlichen Bundesbehörde unter der Überschrift, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Da hat, wahrscheinlich im Auftrag des BMI, also des Bundesinnenministeriums, mal zusammentragen lassen, Virologen, Epidemiologen, Mediziner, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler, weiß ich nicht, 1000 Experten, RKI, Universität Bonn, Nottingham, China, Lausanne, Kassel,
ja,
keine Ahnung.
Ja, ist doch gut, jetzt kommen. Also was
haben denn? Haben im Prinzip Szenarios entworfen. Und das Szenario beginnt, oder das erste Szenario, was sie aufstellen, ist Worst Case. Und ich glaube, da brauchst du jetzt auch nichts mehr sagen. Das ist im Prinzip Durchseuchung, ne? Durchseuchung, weil nichts anderes ist es. Da stehen hier nur mal zum Hören die Zahlen, ne? Da geht man davon aus, dass sich knapp 57.000 Bundesbürger infizieren. Das ist so ungefähr 70%. Und wir haben
57 Millionen.
Genau. Und wir haben 57 Millionen. 57 Millionen.
Ja, weil du gerade gesagt hast, 57.000. Okay.
57 Millionen, also ungefähr 70% der deutschen Bevölkerung infiziert. Und wir haben knapp 1,2 Millionen Tote.
Ja.
Das Ganze würde dann 56 Tage dauern. Und dann hätten wir ein Abklingen mit unter 1000 Neuinfizierten, dann würde das im Prinzip runtergehen. Das bedeutet aber, dass 80% der intensivpflichtigen Patienten an den Krankenhäusern mangels Kapazitäten abgewiesen werden müssen. Das Ganze würde ungefähr, wie gesagt, zwei Monate dauern. Dann wäre man Ende Mai durch, aber dann fehlen halt 1,2 Millionen Menschen in Deutschland. Das zweite Szenario wäre Dehnung. Ich glaube, da ist dann auch schon alles gesagt. Ne? Das würde dann, also hier ist eine Zeitliste, wenn man vom 16.03. ausgeht, das würde dann bis 23.10. ist hier das letzte Datum, also Oktober. Da würde man davon ausgehen, dass man, dass sich 17 Millionen Deutsche infizieren und dass wir knapp 220.000 Todesfälle hätten. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man einigermaßen klarkommt. Man müsste irgendwie nur wenige oder weniger Leute an den Krankenhäusern abweisen, etwa 15%. Es gäbe eigentlich immer genug Beatmungsgeräte und so weiter. Das wäre der Dehnungs-Case. Und das letzte Szenario ist Hammer and Dance. Habe ich noch nie gehört. Hammer ja. and Dance. Hast du es ja. schon mal gehört?
Ja, das war in den letzten Tagen. Man merkt, dass du kaum noch zum Lesen kommst.
Wirklich null. Fand es aber spannend. Da sagt man, das würde gehen jetzt 72 Tage. Also da reden wir von August. Wir hätten 1 Million Infizierte und knapp 12.000 Todesfälle. Und da geht es vor allem darum, testen und isolieren. Also wirklich richtig viel Leute durchzutesten, wie man das auch immer hinbekommt, um dann die Leute, die offensichtlich das Virus in sich tragen, zu isolieren.
Krass.
Ja, ja krass. Du, und vor allem, wenn du hier liest, auf der letzten Seite, und das ist jetzt wirklich das allerletzte, Schlussfolgerung für Maßnahmen und offene Kommunikation. Da ist wirklich der erste Punkt, wir müssen Worst Case verdeutlichen. Und jetzt Zitat, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Punkt 2. In Anführungsstrichen, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Das ist falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Drittens, Folgeschäden. Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel häufigere Folge ist Monate und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie das auch schon von anderen SARS-Überlebenden berichtet wurde. Und das waren schon heftige Sätze.
Ja. Dieses Papier, wenn ich das lese, wer ist Verfasser, wer ist Urheber? BMI?
Ich glaube, ja.
Genau. Ja. Also für mich, sage ich ganz ehrlich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin Realist, ich bin News-Junkie, ich lese viel, ich lese alles, was mir irgendwie zwischen die Hände kommt, aber dieses Papier ist für mich Ausdruck wirklich der absoluten Unfähigkeit und das meine ich genauso, wie ich sage, der kompletten Unfähigkeit solcher Institute wie Robert-Koch-Institut, wie auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Laie bin, aber es ist für mich nicht im Ansatz nachvollziehbar, dass wir von so etwas, was ja einerseits von allen ja immer wieder auch befürchtet wurde, was immer wieder auch gesehen wurde, was in China jetzt mittlerweile auch seit mehreren Monaten ja auch passiert, vonstatten geht. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, der Chef des Robert-Koch-Institutes Ende Januar noch behauptet, dass für Deutschland eine geringe Gefahr ausgeht, kann ich nicht ernst nehmen. Und wenn ich dann in meiner eigenen Unfähigkeit und in meiner eigenen Unwissenheit ein Papier verfassen muss, das mit den Ängsten der Menschen spielt, mit den Ängsten damit spielt, dass ich meine Verwandten verliere, weil sie ersticken werden, ob das Kinder sind, ob das Eltern sind, ob das Großeltern sind, da muss ich ehrlich nur sagen, es ist ekelhaft. Das kotzt, ganz ehrlich, es kotzt mich an. Ich finde es eine Schande, weil es wirklich nur das komplett eigene Unvermögen zeigt in diesem ganzen Verhalten, auch in dem ganzen Agitieren und auch in der ganzen Vorgehensweise. Man hat es geschafft. Ja, die Menschen laufen hinterher. Wir Menschen sind ein Herdentier. Wir begnügen uns damit. Wir machen das auch mit. Ich sag dir ganz ehrlich, aber wenn ich sowas höre, muss ich echt nur sagen, schämt euch. Ist einfach ekelhaft. Wenn ihr was wisst, dann kommt wieder um die Ecke und kommt mit eurem Wissen um die Ecke, aber kommt nicht mit sowas an, Eltern Angst zu machen, dass die Kinder ersticken oder dass Großeltern ersticken. Ganz ehrlich, kann ich kotzen. Finde ich ekelhaft.
Aber das sind, wie gesagt, das sind unter der Überschrift Schlussfolgerung für Maßnahmen und offene Kommunikation. Der erste Satz, ich würde so sagen, wir müssen wegkommen, also Zitat, wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist.
Ja, aber nochmal, das ist doch genau das, was in den letzten Tagen sich ja auch abzeichnet, dass man ja natürlich eine Kommunikationspolitik wählt, die so maximal aggressiv ist und auch worst case zeichnend ist, dass A, die Leute mitmachen, dass sie die Repressalien schlucken, dass sie natürlich auch die Einschränkungen schlucken, dass sie mitmachen, aber trotzdem ist es im Endeffekt aber auch das Eingeständnis, dass man selber eben nichts weiß und selber eben 0,0, das, was du eben vorgelesen hast mit den drei Szenarien, Hammer and Dance, ob Worst Case oder denen. Das andere, das ist doch schon wieder längst überholt. Wenn du in einer Woche diese drei Szenarien aufmalen würdest, die DFL, Deutsche Fußballliga, hat gesagt, dass sie ab Mai wieder Geisterspiele machen will. In einer Woche wird es wahrscheinlich wieder überholt sein. Leute, wenn ihr Informationen habt, wenn ihr Wissen habt, dann kommt um die Ecke, aber nicht mit so einem Scheiß. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein Skandal. Finde ich ganz ehrlich?
Nee. Oh, richtig, bist du doch, pass auf, dann gebe ich dir noch mal zwei Sätze mit. Also ich glaube, wenn ich dieses Papier richtig verstanden habe, möchte man vor allem bevorzugt man ja oder präferiert dieses Modell Hammer and Dance, ne? Also, dass man wirklich viel, viel testet und man weiß ja selber, man hat nicht viele Möglichkeiten zum Testen, das ist zurzeit begrenzt, deswegen ein kleiner Ausblick nach Südkorea, wo es Drives-In geht oder wo man in Telefonzellen Teststationen erreicht oder wo irgendwie so ein Laster kommt, wo man selber sich testen lassen kann. Und dann gibt es da einen Satz und das fand ich... ich glaube, da kannst du dich gleich nochmal aufregen. Zitat auf Seite 15. Das massive Testen muss durch eine effiziente Kontaktsuche von positiv getesteten Personen unterstützt werden, wobei ein Teil von Hand erfolgen kann nach dem Verfahren, das das RKI schon vorschlägt. Also Frage, mit wem waren Sie seit 5 Tagen vor Anfang der Symptome in Kontakt? Und jetzt, um das Testen schneller und effizienter zu machen, ist längerfristig der Einsatz von Big Data und Location Tracking unumgänglich.
Ja, bin ich großer Fan von.
Alle positiv getesteten Personen müssen isoliert werden, sei es zu Hause oder in einer Quarantäneanlage. Dies muss noch genauer abgeklärt werden. Selbst Einzelquarantäne zu Hause ohne Mitbewohner kann bei unsachgerechter Handhabung leicht zu weiteren Infektionen im gleichen Wohnblock führen.
Ganz kurz, wir können eine Sache abkürzen, das mit dem Testen, und dafür braucht man kein Experte zu sein, sondern dafür kann man sich, wenn man sich mit der Thematik in den letzten Tagen befasst hat, es gelesen hat, wir brauchen gar keinen Vergleich mit Südkorea zu machen, weil manche Nasen mittlerweile ja behaupten oder so tun, und es ist ja in der Tat so, dass wir mehr getestet haben als in Südkorea. Die Frage ist aber, es geht nicht darum, wie viel hat man getestet, sondern wann hat man getestet. Und wir haben in Deutschland, und das ist ja nicht, dass ich das sage, sondern nachzulesen bei diversen unterschiedlichen Experten und jetzt ohne irgendeine Richtung, dass das Testen in der Masse natürlich bei uns viel zu spät kam. So, dass die Südkoreaner mussten gar nicht so viel testen, deshalb ist die Nettozahl auch deutlich geringer als bei uns jetzt, aber sie haben eben früher angefangen zu testen und konnten eben genau das, was du gerade gesagt hast, das Testen alleine macht keinen Sinn. Ich muss testen und muss dann aber auch gleichzeitig versuchen herauszufinden, mit wem war diese Person, wenn sie denn positiv getestet wurde, eben auch in Kontakt. So, und wenn ich nicht in der Lage bin, beides zu machen, sowohl zu testen als auch die Nachverfolgung zu machen, was bei uns, was ja alle gesagt haben, eben auch lange Zeit nicht möglich war, dann ist das an dieser Stelle eben auch bis heute ein absolutes, aus meiner Sicht, Staats- und Gesundheitsversagen gewesen und nichts anderes. Jetzt versucht man es nachzuholen. Die WHO hat es eben vor Wochen schon gesagt, testen, testen, testen. Wir haben uns mit irgendwelchen Alibi-Zahlen an der Luft gehalten. Ich habe es beim letzten Mal beschrieben. Es war für mich, für Freunde, Risikopatienten und auch Österreich-Rückkehrer war es schier unmöglich, sich testen zu lassen. Da brauchen wir uns gar nicht auch einnebeln zu lassen. Jetzt soll es geändert werden. Ist es geändert, beziehungsweise wird größer getestet. Aber der Zug ist abgefahren. Du wirst es jetzt nicht mehr zurückverfolgen. Ganz einfach. Und auch da... keine Verschwörungstheorie, aber es ist natürlich reine und ganz einfache, plumpe Mathematik. Umso weniger Leute ich teste, umso natürlich auch geringer ist eine gewisse Zahl. Und umso weniger Leute ich teste, umso weniger muss ich natürlich auch Personal aufbieten, um eben andere Kontaktpersonen herauszufinden. Das hat nichts mit irgendwelchen Verschwörungen und Unterstellungen zu tun. Gar nichts. Das ist einfach schlichte Mathematik, aber auch schlichte Politik. Wir haben uns jetzt umgestellt, wir haben uns anders aufgestellt, jetzt wird es gemacht. Aber, wie gesagt, nicht meine Meinung, sondern eigentlich alle Experten, halt deutlich zu spät.
Schön, dass ich deinen Puls nochmal hochbringen konnte.
Sehr gerne. Mich
ja so spät. Kannst ja noch ein Weinchen aufmachen jetzt ruhig. Du kannst ja morgen ausschlafen wieder.
Ja, leck mich.
So, jetzt haben wir alles einmal durchgehächelt. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen, also einfach mal aus unserer oder aus meiner Sicht einfach mal darlegen, was da gerade so an Informationen an uns sozusagen an uns gelangt. Und gut auch, dass wir das andere Thema auch nochmal angesprochen haben. Das brachte ja fast da demgegenüber noch ein bisschen Leichtigkeit rein hier in unseren kleinen Nacht-Podcast. So.
Sehr schön.
Ich bin durch. Dann bis zum nächsten Mal und dann, sag mal, kannst du mich...
Warte mal, hier will noch einer Tschüss sagen.
Tschüss, leck mich.
Och, na, das ist ja die richtige Erziehung bei euch. Das läuft bei euch. Mhm. In diesem Sinne, danke an unsere Zuhörer, danke fürs Zuhören und Rossi besorgt
dich. Das war der junge Flair.
Rossi besorgt sich irgendwann mal ein Mikro oder wir machen so ein Crowdfunding-Kram auf für ein Mikro, ja, für Rossi, werde ich das nennen. Ein Mikro für Rossi, okay?
Mach ich.
Schlaf gut.
Alles klar.
Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Gute Woche.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.